Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident bereitet einen Nahrungsmittelhilfe-Haushalt für den Zeitraum Januar bis März 2024 vor. Präsident Joko Widodo fordert die Anbindung der Mautstraße Indralaya Prabu Muli an Wirtschaftszentren. Ergebnisse der medizinischen Untersuchung von Präsidenten und Vizepräsidentenkandidaten werden am 27. Oktober bekannt gegeben. Die Spende der Tahir Foundation an Gaza ist eine konkrete Unterstützung des indonesischen Volkes. Die Verwaltungsbehörde von IKN entwickelt Forschungs- und Innovationszentrum in der Landeshauptstadt Nusantara. Das Gesundheitsministerium hat 157 Menschen mit Affenpockenrisiko geimpft. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo erklärte, dass die Regierung für den Zeitraum Januar bis März 2024 erneut Nahrungsmittelhilfe für die bedürftigen Familien bereitstellen werde. Dies sagte er am Donnerstag, den 26. Oktober, bei der Übergabe von Nahrungsmittelhilfe im Lagerhaus Campang Raya Bulog in der Stadt Bandar Lampung. Die Regierung bereitet außerdem zusätzliche Sozialhilfe für die bedürftigen Familien vor, die im November und Dezember in Höhe von Rupiah ausgezahlt wird. Man nennt das Hilfeleistungsprogramm Programm Keluarga Harapan. Der Präsident sagte, jede Familie, die Anspruch auf Nahrungsmittelhilfe habe, könne sie bei der nächstgelegenen Regierungsbehörde anmelden. Indonesien Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, di Mautstraße Indralaya Prabu Muli in Indralaya Süd Sumatra eingeweiht. Es geht den Anschluss der 64,5 Kilometer langen Mautstraße, die mit einer Investition von 12,5 Billionen Rupiah zu umliegenden Wirtschaftszentren gebaut wurde. Der Präsident sagte in seiner Rede, dies sei eine große und vorteilhafte Investition für das indonesische Volk. Die Mautstraße Indralaya Prabu Muli ist ein Teil der 2800 Kilometer langen Trans-Sumatra Mautstraße, die Regierung gebaut hat. Der Präsident hofft, dass diese Infrastrukturentwicklung die Geschwindigkeit der Mobilität von Gütern und Dienstleistungen sowie die Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens erhöhen wird. Der Präsident betonte, dass die Infrastrukturentwicklung Indonesiens weiter verbessert werden müsse, damit die Wettbewerbsfähigkeit Indonesiens steigen könne. Der Leiter der Wahlkommission KPU der Republik Indonesia, Hashim Ash'ari, hat im Gatot Subroto Central Army Krankenhaus Jakarta am Donnerstag, den 26. Oktober, die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung von drei zukünftigen Präsidenten und Vizepräsidentenkandidaten, die sich als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 registriert hatten, geprüft und wird diese am Freitag, den 27. Oktober, der Öffentlichkeit bekannt geben. Inzwischen erklärte der Leiter des Zentralarmee Krankenhauses, Generalleutnant NI Dr. Albertus Budi Sulistia, die Prüfungsmaterialien, das Prüfungsteam, die Prüfungswerkzeuge und die Prüfungsplan seien genau auf die drei potenziellen Kandidatenpaare angewendet worden, sodass die Ergebnisse auch Standard sein müssten. Die Ergebnisse der Reihe der administrativen Überprüfung, die Anforderungen für potenzielle Kandidatenpaare werden am 13. November 2023 von der Wahlkommission festgelegt. Danach werden die Seriennummern der Kandidatenpaare am 14. November 2023 ausgelost. Der NAOS, Direktor des Indonesian Außenministeriums, Bagus Hendraningkobarsih, sagte, dass die Bereitstellung von Hilfe der Tahir Stiftung im Wert von $500,000 oder entspricht 7,5 Milliarden Rupiah für Gaza, Palästina, die konkrete Unterstützung des indonesischen Volkes zeige. Die Tahir Foundation stellte am Donnerstag, den 26. Oktober in Jakarta über den Palästinensischen Botschafter in Indonesien, Zuhair Al-Shun, humanitäre Spenden für Palästina bereit. Bagus Hendraning hofft, dass die Menschen in Indonesien und der Welt in Zukunft viel Hilfe leisten werden. Unterdessen sagte der Gründer der Tahir Stiftung, Dato' Sri Tahir, dass die Spenden an Krankenhäuser in Gaza, darunter auch das indonesische Krankenhaus, verteilt würden. Bei dieser Gelegenheit dankte Botschafter Zuhair der Tahir Stiftung für ihre Unterstützung für Palästina. Laut Zuhair zeigt diese Spende, dass Indonesien immer für Palästina konzentriert ist und betet. Die Verwaltungsbehörde für die neue indonesische Landeshauptstadt Nusantara, OIKN, entwickelt ein spezielles Gebiet zu einem Zentrum für Forschung und Innovation sowie interessante Reformideen. Dieses Forschungszentrum wird der Hauptmotor beim Aufbau zukünftiger Städte in Nusantara sein. Der Leiter der IKN-Behörde, Bambang Susantono, sagte am Donnerstag, den 26. Oktober in Jakarta, dass die OIKN-Behörde die Kommunikation mit 100 Forschern aufgenommen habe, um verschiedene Anregungen darüber zu erhalten, was in der Landeshauptstadt Nusantara entwickelt werden könnte, sowohl aus technologischer, sozialer, kultureller als auch anthropologischer Sicht. Das indonesische Gesundheitsministerium hat 157 Menschen geimpft, bei denen das Risiko einer Ansteckung mit dem Affenpockenvirus besteht. Dies teilte der Generaldirektor für Krankheitsprävention und Kontrolle des Gesundheitsministeriums, Maxi Rein Rondonu, in einer Pressekonferenz mit, die am Donnerstag, den 26. Oktober, online in Jakarta stattfand. Diese Gruppe wurde aufgrund der Überlegung ausgewählt, dass alle aktiven Fälle auf miteinander verbundene lokale Infektionen oder Übertragungen zurückzuführen sind. bisher gab es in Indonesien 14 Fälle von Affenpocken. Maxi sagte, dass das indonesische Gesundheitsministerium derzeit 1000 Impfdosen vorbereitet habe, um jedem Ziel 2 Dosen zu verabreichen. Das Gesundheitsministerium hat sie außerdem mit der ASEAN abgestimmt, um 2000 zusätzliche Impfdosen zu beschaffen. Die neuesten Daten der WHO zeigen, dass die Fälle von Affenpocken in 115 Ländern festgestellt wurden. Liebe Zuhörer, Sie hören nun die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.806,15 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.736,86 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.933 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Kommentar behandelt heute das Thema, dem UN-Sicherheitsrat ist es wieder nicht gelungen, eine Resolution zum israelisch-palästinensischen Konflikt zu verabschieden. Dem UN-Sicherheitsrat UNSC ist es wieder nicht gelungen, eine Resolution zum israelisch-palästinensischen Konflikt zu verabschieden. Bei einer Sitzung am Mittwoch, den 25. Oktober dieses Jahres, scheiterten zwei von Russland und den Vereinigten Staaten getrennt eingereichte Resolutionentwürfe aufgrund von Vetos. Der Resolutionentwurf der Vereinigten Staaten konzentriert sich auf die Bewältigung der sich verschlimmernden humanitären Krise in Gaza. In ihrem Vorschlag forderten die Vereinigten Staaten das Ende der Gewalt oder humanitäre Pause, um die Öffnung humanitärer Hilfsrouten zu ermöglichen. Aber die Vereinigten Staaten haben keinen Waffenstillstand vorgeschlagen. Der Resolutionentwurf der Vereinigten Staaten erreichte nicht die Mindestanzahl an Stimmen, da er nur 10 Ja-Stimmen erhielt. Mittlerweile sind Russland, China und die Vereinigten Arabischen Emirate dagegen. Auch der von Russland vorgelegte Resolutionsvorschlag scheiterte am Mittwoch, den 25. Oktober dieses Jahres, am UN-Sicherheitsrat. Russland schlug in seinem Vorschlag einen sofortigen dauerhaften humanitären Waffenstillstand vor und verurteilte jegliche Gewalt und Feindseligkeit gegen Zivilisten. Nur Russland, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Gabun unterstützen Russlands Resolutionsvorschlag. 9 Mitglieder enthielten sich der Stimme, während die Vereinigten Staaten sich enthielten. Die Union und Großbritannien lehnten den Vorschlag ab. Um sofort in Kraft zu treten, sind für eine Resolution mindestens 9 Stimmen und kein Veto seitens der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands oder Chinas erforderlich. Der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki zeigte sich enttäuscht darüber, dass der UN-Sicherheitsrat die Resolution zum zweiten Mal nicht angenommen hat. Al-Maliki sagte, wie von Republika.com am 25. Oktober dieses Jahres zitiert, dass das wiederholte Versagen des Sicherheitsrates bei der Eindämmung der brutalen Aggression Israels nicht verziehen werden könne. Er forderte den UN-Sicherheitsrat auf, die von Israel an Menschen im Gazastreifen verübten Massaker unverzüglich zu stoppen. Der Ausdruck der Enttäuschung des palästinensischen Außenministers ist sehr berechtigt. Eine Lösung zum israelisch-palästinensischen Konflikt wird mit Spannung erwartet, denn nur eine vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen angenommene Lösung ermöglicht ein schnelleres und wirksameres Eingreifen in kritischen Situationen oder Kriegssituationen. Ohne eine vom UN-Sicherheitsrat angenommene Resolution wird der Krieg weitergehen und die Zahl der Todesopfer wird weiter zunehmen. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten OCHA, des Gesundheitsministeriums von Gaza und offiziellen Erklärungen der israelischen Regierung hat der israelisch-palästinensische Krieg im Zeitraum vom 7. bis zum 25. Oktober 2020 rund 8.000 Todesopfer von beiden Seiten gefordert. Bis zum 19. Kriegstag, also Mittwoch, den 25. Oktober, war die Gesamtzahl der Opfer auf palästinensischer Seite rund 4-mal höher als die Opfer auf israelischer Seite. OCHA stellte fest, dass sie die meisten palästinensischen Opfer im Gazastreifen befanden und dort rund Sektor asan pun puno jiban Fiji mention starban. Inervasio dan lan region lag di charge to des offer on the desen by an suno choi mention. On the desen believen zi di Israelis an offer of runes an tosan puno choi mention. Ocha berichtet aus dem das in Gaza etwa 1600 Palästinenser als vermisst gemeldet wurden, darunter etwa 900 Kinder. Die Welt hofft weiterhin auf eine Resolution der UN-Generalversammlung zum Hamas-Israel-Konflikt. Resolutionen der UN-Generalversammlung sind nicht bindend, haben aber zumindest politisches Gewicht. Das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 7. und 16. Oktober in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 7. und 16. Oktober 1945, als die staatliche Elektrizitätsgesellschaft oder PLN gegründet wurde. PT Perusahaan Listrik Negara oder besser bekannt als PLN ist ein indonesisches Staatsunternehmen, das im Bereich der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie tätig ist. PLN gibt es seit etwa dem 19. Jahrhundert und wurde von einem niederländischen Zucker- und Teefabrik gegründet, als die japanischen Kolonialtruppen auf indonesisches Territorium kamen, wurde alle Eigentumsrechte des niederländischen Unternehmens von der japanischen kaiserlichen Armee übernommen. In der Folgezeit dauerte diese Übernahme nur bis Indonesien die Unabhängigkeit erlangte. Nachdem Indonesien am 17. August 1945 die Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde das von Japan kontrollierte Elektrizitätsunternehmen im September 1945 von indonesischen Jugendlichen beschlagnahmt und dann der Regierung der Republik Indonesien übergeben. Am 27. Oktober 1945 gründete Präsident Soekarno das Elektrizitäts- und Gasbüro unter dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Energie mit einer Stromerzeugungskapazität von 157,5 Megawatt. Die Rolle der Elektrizität für die Entwicklung und das Wohlergehen des Landes zu würdigen, wird jeder 27. Oktober als Nationaler Elektrizitätstag gefeiert. Die Gründung des Nationalen Elektrizitätstages basiert auf dem Präsidialdekret Nummer 43 von 1983. Wir kommen jetzt zu dem Gedenken des Nationalen Luftfahrttag. Diese Warnung basiert auf einem historischen Ereignis am 27. Oktober 1945. Damals flog Air Commodore Agustinus Adi Sucipto das Zureng-Flugzeug erfolgreich. Als Indonesien den Flugplatz Maguwo in Yogyakarta beschlagnahmte, wurde auch Zureng-Flugzeug beschlagnahmt. Indonesian Techniker gelang es, das beschädigte Flugzeug zu reparieren und es in Rot und Weiß neue anzuordnen. Adi Sucipto flog es auf dem Luftwaffenstützpunkt Maguwo, der heute als Adi Sucipto Air Base bekannt ist. Der erste von Air Commodore Agustinus Adi Sucipto durchgeführte Flug hatte einen psychologischen Effekt, nämlich eine außergewöhnliche Begeisterung des indonesischen Volkes für den Ausbau der nationalen Luftwaffe. Der 27. Oktober wird seit 1974 als Nationaler Tag der Luftfahrt gefeiert. wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart zu dem Gedenken des Nationalen Bloggertag. Ursprünglich war der Nationale Bloggertag als Bloggerfestival bekannt und wurde am 27. Oktober 2007 gefeiert. Der damalige Minister für Kommunikation und Information, Muhammad Nu, eröffnete eine Veranstaltung, um Blogger in ganz Indonesien willkommen zu heißen. Muhammad Nu erklärte den 27. Oktober zum Nationalen Bloggertag und die jährliche Bloggerparty-Veranstaltung wurde daraufhin, sodass sie viele nationale Blogger zu Teilnahme anlocken könnte. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri. Matahari pun serasa lebih cerah. Dengan kecup manismu, ku mulai melangkah. Ku nikmati tiap detikku, dengan namamu di hatiku. Ku rasa bahagia, dan hati berbunga-bunga. Kau buatku tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh, tapi tak berlangsung lama. Kau tinggalkan aku, kau pergi berjejak, tanya. Ayo ingat kata-katamu, kau tak akan tinggalkan aku. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. Ayo ingat kata-katamu, cinta kamu segalanya. Ayo ingat kata-katamu, selamanya kamu hanya untuk aku. La 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 la.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Umwelt und Fortbildungsministerin. Siti Nurbaya Bakar hat das Kooperationshaus für Klima und Kohlenstoffkonsultation RKKIK eröffnet, um die Verwaltung der national festgelegten Beitragsdokumente NDC und die Umsetzung des CO2-Wirtschaftswerts NEK zu unterstützen. In der Erklärung am Dienstag in Jakarta sagte Ministerin Siti Nurbaya, dass das RKKIK auf der Grundlage der Verwirklichung des Endowments Indonesiens zur Erreichung Dienstleistung orientierter NDC-Ziele durch eine koordinierte Zusammenarbeit by Alan and DJ und in Eka Umsetzung Aktivitäten auf Gebot wurde. Die indonesische Regierung hat dazu die Präsidialverordnung Nummer 98 von 2021 über die Umsetzung des Visafliegenwerts von Kohlenstoff in Eka zur Erreichung national festgelegter Beitragsziele NDC und zur Kontrolle der Treibhausgasemissionen in der nationalen Entwicklung erlassen. Die Umsetzung des NEK umfasst den CO2-Handel, der Ausnahmehandel mit Emissionen und emissionsausgleichen Abgaben auf CO2-leistungsabhängigen Zahlungen und anderen Mechanismen besteht. Ministerin Siti Nurbaya erklärte hierzu, dass das Ministerium für Umwelt und Fortwirtschaft als nationale Anlaufstelle für den globalen Klimawandel Konsultation und Kooperationseinrichtungen vorbereiten werde, um die Steuerung der NDC-Umsetzung und die Umsetzung des NEK durch das RKKIK zu unterstützen. Sie sagte, dass damit verschiedene Dienstleistungen erbracht werden sollen, unter anderem durch ein Sekretariat für Aktivitäten zur Eindämmung des Klimawandels, Kontrolle des CO2-Wertes und für ein nationales System zur Registrierung und Anpassung an den Klimawandel. Darüber hinaus bietet das Kooperationshaus für Klima und Kohlenstoff Konsultation auch Dienstleistungen wie die Bereitstellung von Informationen, Bildung und Kapazitätsaufbau, Interessenvertretung, technische Dienste sowie die Zusammenarbeit zwischen Ministerien und Institutionen, lokalen Regierungen, Wirtschaftsakteuren und der Gemeinschaft an, die virtuell in Beratungsprozessen oder im persönlichen Gespräch durchgeführt werden. Ministerin Siti Nurbaya sagte, dass RKKIK sei der Beginn des Aufbaus einer glaubwürdigen CO2-Governance mit Integrität und einem kollaborativen Ansatz verschiedener Parteien, damit es nachhaltig funktionieren könnte. Das war unser Indonesien.
See you.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen die Tradition Haruana Andala vorstellen. Die Bussurer Babo ist eine Stadt auf der Insel Buton Südost Sulawesi. Aufgrund seiner günstig gelegenen Lage spielt die Stadt eine wichtige Rolle in den nationalen Seefahrtrouten und entwickelt sie zu einem Zentrum der Bevölkerungsaktivität, insbesondere im Handels- und Dienstleistungssektor. Der Hafen dieser Stadt fungiert als Transitroute oder Zwischenstopp, der die Seefahrtrouten zwischen Makassar, den Molukken und Papua verbindet. Seine Rolle als Transithafen besteht seit dem 16. Jahrhundert während des Buton-Sultanats. Darüber hinaus gibt es in Babo auch eine Reihe für Meeresaktivität mit reichlich Meeresprodukten. Tatsächlich arbeiten die meisten der Bevölkerung in der Babo-Stadt neben der Landwirtschaft auch als Fischer. Die Bussure der die Bevölkerung in der Babo-Stadt ihren Lebensunterhalt hauptsächlich als Fischer verdient, ist sie besonders auf das Meer angewiesen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Einheimischen verschiedene traditionelle Rituale im Zusammenhang mit dem Meer haben. Eines davon ist das Haruana Andala-Ritual. Das traditionelle Meeresfest ist eine Danksagung für die Bone-Bone Fischergemeinde der Stadt Babo, für die Fülle an Gottes Segen, die sie aus dem Meer erhält. Außerdem ist dieses Ritual ein Ausdruck der Dankbarkeit, damit die Menschen in Bone-Bone, die ihrer Tätigkeit als Fischer nachgehen, stets Nahrung und Sicherheit bekommen. Haruana Andala Ritual abgehalten wird, versammelt sich die Fischergemeinde des Unterbezirks Bone-Bone und dem Unterbezirk Batu Poaro in der Stadt Babo am Meeresufer. Das Ritual beginnt mit der Rezitation von Gebeten und einem Zauberspruch unter der Leitung lokaler Traditionleiter. Nachdem sie das Gebet gelesen haben, heben mehrere junge Männer eine Arche oder ein kleines Floß hoch, das aus etwa 3 Meter großen Bambusstäbchen gebaut ist. Auf dem Floß gibt es verschiedene Arten von Lebensmitteln, darunter Klebreis, mehrere Zigaretten, gegrillten Fisch, verschiedenen Arten traditioneller Küchen und 2 Hühner, nämlich einen Hahn und eine Henne. Anschließend wird das Floß auf 2 kleine Boote de geven. Zo valt of meer hinaus gebracht ons van de gemeente met visserboten vervolgd. Nadem ze wijd in meer aangekomen zijn, lassen die mensen das vloos treiben. Das war Baris Indonesia mit dem Thema der Haruana Andala Tradition. Auf Wiederhören!
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Ausstellung Kehati Expo 2023. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft veranstaltet eine Ausstellung der Biodiversität Nusantara oder Kehati Expo 2023 im Rahmen des Nationalen Jahrestages für Leben der Blumen und Tiere. Der Leiter des Öffentlichkeitsarbeitsbüros KLHK, Nunu Anugrah, sagte, dass diese Tätigkeit ein Momentum sei, um die Gemeinschaft dazu auffordern, die Flora und Fauna sowie die Biodiversität in Indonesien mehr zu beachten. Kehati Expo 2023 findet am Bantengplatz in Jakarta am 21. Oktober bis zum 5. November statt. Diese Tätigkeit ist zu einer effektiven Sozialisierungsmaßnahme die Gemeinschaft über die Biodiversität und den Naturschutz in Indonesien einschließlich ihrer Nutzung zu bilden. Liebe Zuhörer, durch die Ausstellung KHT Expo 2023 werden die Menschen dazu eingeladen, gemeinsam Flora und Fauna zu erhalten, um zur Lösung der Herausforderungen in der Welt wie Luftverschmutzung, Klimawandel und beschleunigter Verlust der Biodiversität beizutragen. Der Nationale Tag der Blumen- und Tierlieben, der am 5. November jedes Jahr gedacht wird, ist ein Meilenstein der Bewegung zur Rettung der einheimischen Pflanzen und Tiere vor dem Aussterben. Liebe Zuhörer, nicht nur dem Gleichgewicht an der Umwelt zu geben, kann die Vielfalt von Puspa und Tieren, sondern auch die Qualität der Umwelt verbessern, was sich auf das Gesundheit, Wirtschaft und Ernährungssicherheitsbereich auswirkt. Die Ausstellung KHT Expo 2023 wird auch durch verschiedene Musikveranstaltungen, Vortrag zum Thema Umweltschutz sowie das kulinarische Festival Nusantara belebt. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das von Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Thank you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag spielen wir für Sie ein Lied, das in regionalen Sprachen Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied aus Bangka Belitung mit dem Titel Yok Miak. Das Lied Yok Miak ist zu einer mündlichen Überlieferung geworden, die während der Pfefferernte gesungen wird. Yok Miak erzählt die Geschichte der bäuerlichen Traditionen des Belitung-Volkes, die von den Werten Zusammengehörigkeit, Harmonie und gegenseitiger Zusammenarbeit geprägt sind. Der Text von Yok Miak lehrt auch, wie wichtig es ist, hart zu arbeiten, um maximale Ergebnisse zu erzielen, eine Einladung mit Freude und der Schönheit des Lebens zu arbeiten, basieren auf der Philosophie von Selawang Sedulang, nämlich gegenseitiger Zusammenarbeit in jedem Aspekt des Lebens. Liebe Musikfreunde, hier ist Rafika Duri mit dem Lied Aus Bangka Belitung Yok Miak. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Yeah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.